Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Heute reden wir über Kleine Feuer von Paula Hartmann. Los geht's. Und bevor wir einsteigen, müssen wir uns ja fast schon erklären, weil jetzt erst über das Album sprechen, aber jetzt trotzdem noch über das Album sprechen. Erik, wieso haben wir uns das vorgenommen?
Ja, also es ist natürlich jetzt nicht mehr ganz frisch draußen. Anfang März kam es schon raus.
Kann man so sagen.
Aber es ist uns halt wirklich immer wieder so zwischen den Review-Fingern durchgeglitten, weil wir fanden und finden das Album immer noch sehr besprechenswert, wollten dem auf jeden Fall noch eine Folge widmen. Und weil mein Weg dahin war auch irgendwie ganz besonders, weil ich würde sagen, ich mochte jetzt auf jeden Fall einzelne Paula Hartmann-Songs, wie jetzt Nie verliebt oder Truman Showboot oder so oder Kein Happy End mit Casper, da bin ich natürlich vorbelastet. Aber ich würde jetzt im Vorfeld des Albums mich jetzt nicht als den größten Fan bezeichnen und habe auch so das erste Projekt Nie verliebt jetzt auch nicht so oft gehört. Und dann bin ich irgendwie doch unter fadenscheinigen Umständen auf der ersten Tour gelandet, wo mich so ihre Performance halt total umgehauen hat und halt auch Songs wie Die Liebe ist tot schon angeteased worden, die da noch nicht draußen waren. Und da war ich live halt so geflasht und seitdem war ich auch immer zu dir zum Beispiel so, ey, dieses Paula Hartmann Album könnte mich zum Fan machen. Ob das geklappt hat, werden wir dann noch besprechen. Aber das war so mein Weg dahin und deswegen fand ich so, man hat es selten, dass so ein Erlebnis einen so zu dem Album hin anteast und dann wirkt es noch so lange nach, wenn es dann draußen ist. Also ich finde, beides kommt selten so zusammen.
Ich hatte einen ähnlichen Weg ohne das Live-Erlebnis, aber bei dem Vorgängeralbum war das ganz, ganz oft so, dass Leute mich gefragt haben, ja, hast du das schon gehört? Das ist doch genau was für dich. Mhm. Und ich hatte das einmal gehört, aber ich wirklich nur so einmal und dann dachte ich, ja, ist gut, aber ich bin nie wieder zurückgekommen zu dem Album. Und jetzt auch halt durch deine Erzählung, als du halt auch Die Liebe ist tot und so gehört hast, hatte ich so gedacht, okay, ich gebe dem Album eine Chance. Ich denke schon, der Sound könnte zu mir passen. Aber ich war mir nicht sicher. Kleiner Spoiler, wir reden jetzt drüber. Also ganz so schlecht wird es nicht sein. Aber ich denke, was genau uns daran gefällt und was vielleicht auch Unterschiede zum vorherigen Album sind, das werden wir jetzt Track by Track ergründen. Und los geht's mit dem Gespenst. Denn das wandert durch die Nacht und dieses Nachtthema ist natürlich auch bei fast jedem Song irgendwie Thema und so Leitmotiv. Dadurch, dass ich nicht genau wusste, was mich erwartet, so klanglich, aber ich durch das Cover auch schon so ein Bild vor Augen hatte mit diesem Schwarz-Weiß und es hatte schon sowas, also da passt halt Gespenst als Bild auch richtig gut rein. Und da hatte ich im Kopf schon eine Stimme, die Paula Hartmann vielleicht da abliefert und genau das kam auch. Und dieser eigentlich sehr vorsichtige, langsame Einstieg mit diesen Vocals und dann steigt sie auch sehr, sehr sanft ein und erst später kommen so richtige Drums, so klassische Rap-Drums rein. Alles sehr, sehr minimalistisch und sehr ruhig und vielleicht auch noch so dieses Abwartende zum Beginn. Und dann bildet sich aber halt dieser starke Refrain auch, der, was sich auch so, finde ich, ganz gut durchzieht, dass die Refrains einfach immer sehr catchy sind bei fast jedem Song. Aber ich mag das, dass hier auch, es wird was aufgebaut und dann geht's bei ihr los und da geht der Beat dann quasi nochmal los. Also da ist dieser Bruch und das verstärkt ihre Stimme nochmal und das haben wir auch dann später noch öfter. Also hier wird sehr viel etabliert, was dann halt auch später immer wieder mal eingesetzt wird und dann diese Momentaufnahmen, die noch so eingesprengelt werden. Die werden zwar irgendwann auf dem Album weniger, aber an der Stelle gibt's ja noch ganz viele so kleine O-Töne, auch in verschiedenste Richtungen. Also mal was Positives, so, oh, ich kann die Sterne sehen, aber auch gern kurz danach so, ja, ich kann nicht mehr. Also das baut sehr, sehr viel auf und das baut auch dieses im Moment leben und gleichzeitig Vogelperspektive haben auf, was mir als Einstieg sehr gut gefallen hat.
Ich habe da direkt gemerkt, dass mich das aus welchem Grund auch immer viel mehr in diese melancholische Parallelwelt zieht, als jetzt auch das vorherige Projekt. So, und zwar auch unabhängig von der Situation, in der ich das gehört habe, weil klar, das ist ein gutes Nachtalbum irgendwie, aber bei mir hat das immer wieder funktioniert, egal ob es morgens auf dem Weg zur Arbeit ist oder an so einem sonnigen Nachmittag. Ich finde, man drückt da auf Play und hat direkt so einen Schleier um sich irgendwie und ich glaube, das wird halt sehr unterstützt so von diesen dröhnenden Bässen, diesen runtergepitchten Vocals und auch ihren geflüsterten Worten da im Hintergrund, die mir erst so beim 10. Mal oder so aufgefallen sind, wo sie so, ich glaube, ich bin ganz allein oder sowas hinter diesen gesummten Vocals flüstert.
Ganzen Waggon hab ich für mich. Brandfleck im Sitz, Abend erlöscht. Andere sind Geister, ich seh nur dich.
man weiß direkt, was der Mut des Albums ist, ohne vorher irgendwas zu wissen oder wissen zu müssen, sondern man fühlt es einfach. Und dann mag ich halt dieses ganze Zusammenspiel der musikalischen Elemente sehr gerne. Also wie die Drums dann trotzdem hitten und auch diese einzelnen Synthesizer-Töne und auch diese Bim Bim, diese Glöckchen-Sounds so reingesprenkelt werden. Funktioniert total gut und auch es gibt auch immer wieder so geile Pausen, in denen so der Beat pausiert wird und so kurz atmen kann, während sie halt so eine coole Vocal-Line oder Textzeile reinhaut. Also da ist auch, je mehr man drauf achtet, so viel los in der Produktion, so indem man sich verlieren kann, während sie halt erzählt, wie verloren sie ist. Und das werden halt immer wieder so Momente geschaffen, auf die man sich jedes Mal freut. Egal, ob es dieser kleine Bam, Bam, Bam Drop vor der letzten Hook-Wiederholung ist oder halt die Pausen, die gelassen werden, wie gesagt, wenn sie diese Spar mir die Tränen, bin Tränen-Rich-Zeile bringt, das ist irgendwie auch ein Highlight für mich geworden von dem Song und diese ganze coole Präsentation drumherum. Also ja, tolle Produktion von Bistram und dem Produktionsduo Dayu, die das ganze Album produziert haben und im Endeffekt auch schon das gleiche Team sind wie bei den bisherigen Paula-Tracks und zum Beispiel auch Geruch von Koks, dem Haftbefehl-Song, den haben die quasi
auch richtig gut
in der gleichen Konstellation produziert. Und deswegen wundert es mich, warum es mich irgendwie mehr catcht, aber es ist auf jeden Fall direkt vom ersten Song so. Und was der halt an guten Slow-Intro-Vibes hat, das bringt halt die Liebe ist tot an Banger-Energie mit rein. Wie gesagt, der war für mich auf der ersten Tour so als unreleaseder Track das Highlight des Abends und ich habe halt auch dann in regelmäßigen Abständen nach neuen Live-Versionen auf YouTube gesucht davon und habe mich halt immer wieder dran erinnert, wie der reingescheppert hat. Und das ist halt mittlerweile echt irgendwie selten geworden, dass man so einen Song so live entdeckt, gehypt ist, sich freut, wenn er rauskommt, der dann auch, wenn er draußen ist, noch so hittet und dann aber auch so erfolgreich ist, wie man das allen im Freundeskreis erzählt hat. Das ist ja bei uns häufiger ein seltenes Phänomen. Und deswegen, der gefällt mir nach wie vor fantastisch. Ich habe mich da zu keinem Punkt satt gehört. Also der Art, wie halt dieses prominente und auch schon häufiger benutzte Flötensample reinkommt, diese mächtige 808, wie sie da mit dem Wort übersteuert einsteigt, wie die restlichen Drums genauso dazukommen, wie sie dazukommen müssen. Dann auch diese erste clevere Line, wo sie von 2 bis 6 hochzählt innerhalb von einer Zeile. Ja. Dann auch so, ich sag mal so, typisch trappigere Flow-Wechsel, aber eben auch halt so angesungen auf ihre Weise und dann halt auch diese 10 von 10 Hook, in der jede Zeile sitzt und halt ein Punch ist auch irgendwie. Also 808s und nichts fühlen, alles, was ich kenne, jeden Sonntagmorgen in der Kirche verbrennen. Das ist so, das habe ich in meinem ersten Hype von der Tour, habe ich nicht nur erzählt, ey, das wird ein Banger, sondern mich auch aktiv an den Text erinnert und war so, ey, der kommt nicht nur überhart rein, dann sagt die auch noch irgend sowas wie, die Liebe ist tot und wenn nicht, dann steche ich nach. Ey, Leute, Alter, ja. Checkt's mal. Das ist wie, wenn man von so einem Battle erzählt oder so oder jetzt irgendwelchen Punchlines aus dem Kendrick-Drake-Beef zitiert oder so. Also, der ist auf Banger und auf Hit gemacht, der Song, aber es funktioniert auch für mich alles daran.
Ja, das ist auch einer, wenn man den zum ersten Mal hört, denkt man, ah, geiler Beat, geile Flows, das macht voll Bock, dazu zu hören und dann halt auch dieses, und wenn nicht, dann steche ich nach. Also, wenn das nicht der perfekte Live-Moment ist, wo alle mitschreien, dann weiß ich auch nicht. Aber je öfter man den hört, desto mehr Kleinigkeiten findet man schön, desto mehr Formulierungen sind gut gewählt. Auch sowas wie halt die Knarre wie eine Super 8. Es ist einfach nur ein Bild, aber das beschreibt die Ästhetik halt richtig, richtig gut, weil du hast auf der einen Seite halt dieses Drastische und trotzdem aber noch das in einer ästhetisierten Form. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Dann auch so Kleinigkeiten wie guck mich an und dann, also im ersten Part guck mich nicht so an und im zweiten Part dann guck mich an. Also diese Progression innerhalb des Tracks. Das halt auf so einem echt recht klassischen Hit-Flöten-Sample funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und was ich da auch besonders schön finde, also es klingt ja schon an vielen Stellen nach guter Laune, aber trotzdem aufgrund des Texts und aufgrund ihrer ganzen Haltung zieht er einen trotzdem in sowas Melancholisches runter. Also man ist melancholisch, aber trotzdem vibet man mit und denkt sich, ja, hier stimmt irgendwie beides und es ist schwer, da so einen Mittelweg zu finden, der dann wirklich hittet. Aber wenn es dann hittet, dann wird es auch ein Hit. Ey, du willst um nichts fühlen, alles, was ich kenn. Jeden Sonntagmorgen in der Kirche verbrennen. Für ein paar Schmetterlinge an einem grauen Tag. Die Liebe ist tot und wenn nicht, dann stech ich nach. Crossfades zusammen mit Levin Liam, was natürlich für dich auch noch besonders schön ist. Du bist ja ein, also ich mag ihn auch sehr, aber du bist ja wirklich großer Fan. Der zieht sich so ein bisschen zurück, also das ist dann doch etwas ruhiger und zurückgelehnter und dafür aber auch ein bisschen tiefgehender, also lässt mehr an sich ran. Ich bin großer Fan des Beats, aber der lässt den beiden auch sehr viel Raum und baut eher so eine Stimmung auf und die können darauf performen und gerade auch Levin Liam ist ja jemand, der sehr gut sich so vermischt mit einem Beat und so ein bisschen immer im Wagen bleibt. Und das ist halt eigentlich das perfekte Thema. Dieses On-Off-Beziehungsding ist ja für ihn wirklich perfekt, weil dieses tun wir so, als ob, das könnte quasi ein Genre für ihn sein, einfach. Dass er immer dieses, ja, ich mach das, aber gleichzeitig das. Und das ist schon irgendwie ambivalent, oder? Denk mal drüber nach. Und das macht er hier halt sehr, sehr gut, was mir halt auch sehr gut gefällt, weil halt seine Stimme auch perfekt zu Paula Hartmanns Stimme passt. Und ich finde auch, also dieses Feature ist nicht nur ein großer Name in der aktuellen Szene, sondern halt auch einfach eine passende Auswahl.
Ja.
Also nur große Namen reicht halt nicht aus. Und trotzdem hat man sich dann irgendwie nicht so, man war nicht verlockt, jetzt noch irgendwie den großen C-Part reinzuballern, sondern ganz ruhig und ganz klar, okay, wir wollen diese Geschichte erzählen, wir haben diese zwei Perspektiven, wir machen so kleine Spielereien, ein Beat wie diese komisch, es ist nicht wirklich wabernd, aber so klickend wabernd, diese Drum im Hintergrund.
Ja.
Also man wippt automatisch mit, obwohl der Tracker jetzt nicht ein klassischer Mitwipper ist, aber durch diese Drum wird man sofort so reingezogen in dieses Gefühl von diesem Beat, also sehr, sehr stark auch produziert. Ich finde den sehr rund und das überrascht mich, weil ich irgendwie während des Hörens dachte, ja, jetzt gleich kommt bestimmt noch so ein großer C-Part, wo nochmal was ganz Trauriges erzählt wird. Nee, es bleibt bei dem und genau das sollte auch sein.
Ja, irgendwie, wie du sagst, super logisches Feature, was ja auch so ein bisschen in der Luft war. Also Paula war ja schon auf ein paar Skits auf seinem Album zu hören und er war auch Support bei besagter Tour, auf der ich war und die beiden sind jetzt auch soundmäßig nicht so weit weg bei manchen Songs, aber trotzdem war ich überrascht davon, wie gut das funktioniert. Also thematisch ist diese Crossfade-Metapher für so On-Off-Beziehung und Bindungsängste und alles, was damit schwimmt, einfach sehr, sehr gut getroffen. Man springt von einer Connection zur nächsten und während eine Beziehung oder Situationship noch aushalt, setzt die nächste schon ein. Also das passt sehr gut für eine einzige On-Off-Beziehung, aber auch diese Gedanken von, ich finde noch was Besseres und diese nie endende Suche passt sehr gut, aber auch so auf die Verbindung der beiden auf dem Song. Also wie plötzlich, aber auch sanft Levins Part reingeslidet kommt, direkt nach Paulas Part, ohne dass der Refrain nochmal dazwischen kommt. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung auf der Song-Meta-Ebene ist, aber eben, ja, ist halt auch ein direkter Übergang, wie zwischen den Phasen, die beiden halt so inhaltlich besingen. Und auch musikalisch sind da beide halt komplett in ihren Pockets, was so diese langsamen, leichteren Instrumentals angeht, die rhythmisch halt trotzdem immer interessant bleiben, wie du schon gesagt hast. Und textlich auch starke Zeilen wie Paulas Herz nicht gestohlen, viel vom Laster oder Levins Passage zu diesem ich geb dir meine Ohren, wenn du taub bist, du gibst mir deine Augen, wenn ich nichts sehe, du lässt mich wieder gehen, weil du weißt, dass ich nicht gehe. Also diese ganzen Gegensätze, auch dieses gemeinsam gehaucht gesungene Refrain-Version am Ende gefällt mir mega gut. Also ja, erwartbare, aber auch irgendwie erwartbar gut umgesetzte Kombi der beiden. Crossfade, zwischen dir und mir Crossfade. Denk an dich, an den Off-Days. Bisschen fern wie im Cocktail. Und auch irgendwie wieder starkes Album-Pacing, das nach diesem sehr entschleunigten Crossfades mit Candy Crush so wieder einer der größeren, knalligeren, aufbrechenden Singles kommt. Ein Song, den ich in voller Länge tatsächlich erst auf dem Album gehört habe. Also Friends von mir meinen so, boah, bei TikTok nervt er schon langsam. Und ich habe den halt hier zum ersten Mal gehört, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und war so, der ist ja mega. Also von diesem bedrohlichen Aufbau mit diesen geilen, wirst du auch gleich noch sagen, aber diesem 070-shakigen Bässen und Synthesizer und dieser Pre-Hook, die mit diesem 5 Uhr, ich stehe auf dem Autodach, noch mehr so epic reinbringt und es irgendwie instant größer macht und dann plötzlich diese viel höhere, zartere Stimmeinsatz von ihr mit dieser heftigen Gesangsline. Also da switcht sie so stark um und das ist halt nur eins der vielen beeindruckenden Beispiele auf dem Album, aber da funktioniert es halt besonders gut und mir macht halt der Song trotz dieser ganzen Hoffnungslosigkeit, die da inhaltlich drin steckt, super viel Spaß, weil der auf allen Ebenen so verspielt ist, irgendwie musikalisch, textlich, mit ganz vielen Popkulturverweisen. Aber mein Lieblingsmoment ist tatsächlich zum Finale, wenn der Beat so endgültig droppt und so losrollt. Das ist schon mega kurz vor Schluss. Und dann, während der Parisienne in meiner Fendi-Klatsch-Zeile der Beat so hängen bleibt und stockt und dann diese mehreren so Snares und diese Bässe so reinwobbeln. Das ist riesen Gänsehaut, kurz vor Schluss. Geiler Finalmoment und auch live habe ich da so drauf hingefiebert und ich war so, bitte mach den genauso live, bitte mach da keine abgewandelte, es knallt nur einmal Live-Version, aber es hat genauso gescheppert. Ganzer, Jahrgang 27 Club, haben Challenge, was am längsten schafft. Klatschen, Fuß zu rauchen wie Dezember.
letzter Platz.
Ja, okay, dann steige ich mal ein mit der von dir eben erwähnten Anspielung aus Seven or Shake mäßig. Denn Cocoon, der Song vom letzten Album, da ist ja auch und genauso geht das Intro hier auch los. Und das finde ich sehr schön, weil also in meinem Kopf passt das sehr gut zusammen, dass Paula Hartmann aus Seven or Shake hört.
Klar.
Und vielleicht davon inspiriert war. Das ist für mich eine Art Genre und eine Art Umgang auch, was so Gesang mit Rap verbindet. Dementsprechend fand ich das eine sehr schöne Hommage, falls es eine ist. Ich meine, wahrscheinlich war auch Seven or Shake nicht die erste, die diese Art von Beat verwendet hat, aber trotzdem bei ihr war es halt sehr, sehr prägnant in den letzten Jahren. Generell die Stimmung auf dem Track, man hat, also hier ist schon sehr viel Melancholie drauf, finde ich, aber es ist irgendwie so Melancholie auf so einer Wolke drauf. Also es ist alles irgendwie traurig, runterziehend, aber man hat trotzdem noch so ein erhobenes Gefühl dabei und es fühlt sich alles ganz cool an, auch wenn es immer so kurz vorm Kipppunkt ist. Was mir hier besonders gut gefällt, ist halt die lyrische Ebene neben all dem, was gut klingt und natürlich Singles klingen auch immer gut, aber das mit der Schreckschusswaffe Löcher in die Nacht schießen und dann blutet das Morgenrot und später sind es dann die Sternenstrass, also Ketten aus Sternenstrass, die aus den Wolken rauskommen, also auch da wieder so eine Progression, wie wir es auch vorher hatten, aber hier nochmal viel, viel lyrischer und nicht nur einfach ein Wort ausgetauscht, sondern komplette Bilder, die die Natur beschreiben und die diesen Aufgang der Sonne, was ja gerade bei so Nachtgeschichten immer wichtig ist, quasi dieser Moment danach, wenn der Rest der Welt so langsam wieder aufwacht und man selber aber eigentlich jetzt erstmal nach Hause geht, fand ich sehr, sehr stark. Und deswegen macht es den Track halt nicht nur auf so einer Soundebene geil, sondern halt auch lyrisch. Was ich geil finde, weil also bei einer Single muss man das ja, also wenn man den Beat hat und man denkt sich, man hat auch den Refrain, dann kann man ja eigentlich sagen, ja gut, haben wir. Jetzt machen wir noch irgendwie zwei Parts über so ganz banale Themen und machen vielleicht noch eine Metapher rein. Das war dann alles, aber das macht sie halt irgendwie nicht, sondern sie geht da echt verkopft in die Sachen rein und hat eigentlich fast in jeder zweiten, dritten Zeile mindestens ein gutes Bild oder eine schöne Metapher oder eine Beobachtung, die klug ist. Deswegen sehr, sehr stark. Und dann sind wir schon bei Track 5, Disney, mit Lucio 101 und Nizzy 19. Hier wird es ein bisschen straßenrabbiger, was ich gut finde, weil wenn man die ganze Zeit von der Straße erzählt und von Partynächten, die halt zumindest in diesem Umfeld irgendwie stattfinden, dann finde ich es gut, wenn nicht jedes Feature Levin Liam ist, der halt damit wenig zu tun hat, sondern das ab und zu auch noch wirklich man munkelt. Ich mag auch, wie das Ganze abgemischt ist. Ich weiß nicht, ob das quasi so, also man könnte auch irgendwie vermuten, so ja, es ist so ein bisschen fake-authentisch, weil das Studio wird schon ganz gut sein, in dem die alle aufnehmen. Aber ich finde, in den Parts der Feature-Guests, da, es kommt mir so ein bisschen vor, als wären die nicht so ganz so geil abgemischt wie Paula selber. Und ich mag das, weil das hat noch so wirklich was von so einem, ja, wir haben uns hier das Feature geholt. Also es hat, ist wahrscheinlich Schein, aber der geht auf jeden Fall auf und das ist ja alles, worum es da geht. Ja, Features sehr unterhaltsam, ist nicht mein Lieblingstrack auf dem Album, aber irgendwie kann ich den wertschätzen, weil der so ein bisschen rausbricht, auch wenn, also die Features sind ja auch groß, das sind jetzt keine Underground-Artists, aber sie sind noch mehr mit dem Straßenrap verbunden als so manch andere auf dem Album und irgendwie mag ich die Kombination und vor allem auch die Hook von ihr ist natürlich auch wieder fantastisch.
Ja, das ist echt so ein bisschen die verstecktere Hit-Hook irgendwie, weil also viele haben ja sehr viel Pop-Appeal, so, aber das ist so ein bisschen die fast schon die unscheinbarere Pop-Hook irgendwie auf dem Album. Mhm. Ja, Riesen-Ohrwurm. Ich weiß nicht, was sie da reingelaced hat, dass man so süchtig wird nach diesen ganzen Hooks des Albums, aber egal, ob sie den halt über diese Bassline vom Anfang präsentiert, was irgendwie vom Sound ja auch ein besonderer Moment auf dem Album ist, der so nicht häufig ist, dass nur so eine Bassline und dann singt sie da drüber und dann aber auch so die erste Wiederholung dann auf dem kompletten Beat, der auch mit so Scratch-Sounds reinkommt, was manchmal kacke sein kann, aber in dem Fall irgendwie übelst geil ist.
Schneeregen gegen's Busfenster. Gras auf dem Nachbarsitz zwischen Döner und Schmuckhändler, Doppeldecker Panoramablick.
Und ja, so diese Erzählung von alles ist trist und grau, aber der Gedanke an dich bringt da irgendwie so ein bisschen Wärme rein. Zeichnen sie einfach in coolen Bildern und irgendwie so scheinbaren Gegensätzen, wie zum Beispiel meine Träume voller Schusslöcher und so tun, als ob mich gar nichts trifft. Das ist auch so eine Zeile, die sich so langsam ancreept und dann beim 7., 8. Mal ist sie bei mir richtig angekommen. Und halt auch nicer Gegensatz, wie du gesagt hast, zu den Feature-Parts von Lucy und Nizzy. Hat mich überrascht, sie hier zu hören, aber halt irgendwie auch nicht, weil die ganzen Rap-Connections sind da und auch ihr Pop-Entwurf ist ja auch in Teilen sehr rappig, finde ich aber in der Konsequenz trotzdem nice, auf diesem recht verliebt heartbroken Song dann die beiden reinzuscheppern. Funktioniert phasenweise sehr gut, aber ich muss sagen, vor allem bei Lucios Part gehen mir so die ersten und letzten Zeilen mit diesem Autotune-Einsatz nicht so gut rein. Es wird vermutlich nicht off-key sein, da bin ich mir recht sicher, aber es fühlt sich trotzdem nicht so geil an, wie es könnte irgendwie, und die rein gerappten Passagen gefallen mir dann irgendwie viel besser von ihm.
Zahl die Quelle in 200er, ganzen Tag mach ich Pakete für die Kunden, klar, Kripos gucken, wenn ich in meinem Beamer rumfahr, Rapper klauen unser Zeilen, die sind undankbar, rauchen Kelly Pack, unverpasst mein Flug.
Mein Highlight ist irgendwie der Nizzy-Part, weil der ist so leicht hektisch, nuschelig und irgendwie so ein krasser Kontrast zu ihrer sehr klaren Hook und so sehr klar artikuliert sein. Und das unterhält mich sehr gut auch mit diesem schnelleren Flow. Der bringt irgendwie nochmal so eine ganz andere Dynamik plötzlich rein. Und die Dynamik des Albums nimmt dann auch erstmal ein bisschen langsamere Züge an mit zwischen 2 und 5. Der sich erstmal wie so ein kürzeres Interlude anfühlt, so aus einem Part besteht, wie so ein Durchatmen, in dem sie so ihre aktuelle Situation runterschreibt, aber auch so ein bisschen reflektiert, wie sich so Kindheit und Aufwachsen angefühlt hat. Und das ist ein sehr, sehr schöner Moment, in dem sehr viel drinsteckt, weshalb ich dieses Interlude-Gefühl jetzt auch nicht negativ werten meine. Es sind sehr starke, so sehr rappig geschriebene Zeilen drin, wie dieses, die Aikos sagt, ich soll Krebs kriegen, als würden nicht schon 1000 Tretminen mitten auf dem Weg liegen, wo ich auch einfach wieder gemerkt habe, wie nah sie stilistisch an so Rap-Texten dran ist im klassischen Sinne, aber halt auch so harte Selbsterkenntnisse wie, ich bin Sackhaut mit Gefühlen drin, oder das großartige, seit Schuhgröße 20 in mir diese Dunkelheit. Ja. Da bin ich so richtig so, also das ist wirklich so, als würde man so eine klassische Punchline gehört haben gerade. Und ich, also es ist einfach so ein herzzerreißender kleiner Moment zwischen den fetten Momenten auf diesem Album. Aber ich bin so, das hat sie gerade nicht gesagt. Und das meine ich somit, es fühlt sich sehr rappig an. Auch diese Hi-Hat, die Löcher in den Beat ballert. Und das halt so zart vorgetragen über dieses soulige und auch sehr besondere Instrumente für das Album. Also ich finde so Sachen wie jeder Song von ihr hört sich gleich an, habe ich ehrlich gesagt so im Cycle dieses Albums so ab und zu mal gelesen, aber kann man, wenn man dieses Album wirklich komplett hört und auf sich wirken lässt, nicht so wirklich vorwerfen an diesem Punkt. Und ich mag den Song einfach sehr gerne als so Durchatmer in der Albummitte.
Die Aiko sagt, ich soll Krebs kriegen, als würden nicht schon 1000 Tretminen mitten auf dem Weg liegen. Was kümmert uns die Welt, wir kümmern uns nur um uns selbst, diese Texte nett, die mich retten, immer wenn man fällt.
Die Lines, die du zitiert hast, die hätte ich auch alle zitiert, das waren genau die Sachen, die mir auch aufgefallen sind, und ich mag das halt sehr, dass es diesen Live-Drum-Charakter hat, also das wirkt wie so ein One-Take, und was halt ganz geil ist bei einem Sound, der halt auch genau nur eine Strophe hat, dadurch, dass ja sonst auf dem Album durchgehend halt digitale Drums sind, die auch da schon, also ich glaube, bei den Drums ist schon eine Ähnlichkeit zumindest, gewisse Elemente der Drum, und hier sticht das halt so komplett heraus, dass man da so einen ganz anderen Weg gegangen ist, also für mich ist das sogar noch ein relativ großer Moment, er hat aber trotzdem einen interludigen Charakter. Aber es ist für mich so eine Brücke zu anderen Themen und vielleicht auch so ein Stand jetzt halt. Und dann geht's zum vielleicht größten Hit, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, zumindest gerade am viral gehendsten, die 7 Mädchen. Ich öffne nicht oft TikTok, aber wenn ich TikTok geöffnet habe in den letzten Tagen, dann wird dieser Track immer rausgeballert.
Oha.
Und das auch völlig zu Recht, weil das ist ja ein absolutes Brett. Also der Beat, wenn man den jetzt einfach nur so hört, neutral, ohne irgendeine Stimme, das ist schon erwartbar, dass der gut abgeht, der Track, weil das sind schon so Melodien und so, die hat man auch schon mal mitbekommen irgendwo. Aber was auch Paula da halt drauf macht mit dieser märchenhaften Erzählung und dann aber auch, wo die Quotables, also die zitierfähigen Lines, wo die so stattfinden. Dieses Ich will feiern heißt, ich fühle mich alleine. Also das ist ja mal eine der geilsten Zeilen, die eigentlich, also das ist ja jetzt vom Aufbau nichts irgendwie Komplexes drin, aber die ist so on point, das ist richtig stark, gerade auch für die ganze Erzählung dieses Aufbaus des Songs, auch wenn man dann das Video dazu sieht, wo quasi diese Kamera in diese Bar reinzoomt und immer quasi mehr auf sie geht und sie nimmt gar nicht richtig teil, weil sie ja in die Kamera singt, aber um sie herum sind die Leute halt auch eigentlich in demselben Mindset, aber halt am Interagieren. Ich finde es mega geil, und auch dieses Alleine sein im Kontrast zu 7 Mädchen, was ja eigentlich eine Gruppe an Mädchen ist, Stark, also richtig, richtig stark. Einer meiner Favoriten auf dem Album. Hm. Nicht nur aufgrund des Sounds und aufgrund der guten Lines, sondern das ist so eine runde Nummer und die fügt sich auch so gut ein in dieses ganze Album und in diese Perspektivwechsel der Erzählung, weil das ist ja halt eben nicht dieses ich bin gerade da, sondern ich bin da und sehe mich selber noch von außen, mhm, wie ich da mit 6 anderen Mädchen unterwegs bin. Einfach krass.
Ja, also erstmal 7 Mädchen auf Tracklist Platz 7. Gute Nummer, falls Paula gedacht hat, das entgeht uns. Finde ich gut. Aber auch der Song gefällt mir sehr gut als so, ich glaube, der Storytellerigste auf dem Album. Also das Setting ist halt hier sehr konkret. Also sonst ist halt so sehr Flickenteppich, melancholische Bilder, so dieser Schreibstil, und das ist halt dieses konkrete Ausgehen, Nachtleben, Setting und irgendwie auch so eine permanente Gefahr, die halt über allem schwebt. Das finde ich auch stark umgesetzt. Also auch über dieses Hauptsample des Beats in den Parts, das klingt fast schon wie so ein Sirene, Gefahr, rotes Aufleuchten, Sirene im Hintergrund des Settings. Also es passt einfach sehr gut zu dem, was sie erzählt, und auch halt untermalt von so Aussagen wie suchen Antworten auf Fragen, wo wir nichts zu suchen haben, und dieses Feiern gehen, weil man sich alleine fühlt. Also auch wieder kommt vieles zusammen und auch wieder trotz dieser Trostlosigkeit sehr viele catchy Elemente drin, wie dieses im Hintergrund am Ende der zweiten Strophe, und da weißt du, die weiß ganz genau, was sie damit macht. Also da wird auch wieder alles dafür getan, dass so mindestens 3-4 Momente und Elemente absolut im Kopf bleiben. Ist jetzt, glaube ich, kein Favorit von mir auf dem Album, aber okay. Ich sehe halt die Stärken, die ich genannt habe, und halt auch dieses konkretere Storyteller-Gefühl mag ich sehr gerne. Aber weiter geht's bei mir mit einem Favoriten vom Album, Schwarze SUVs, wo man einfach nochmal sagen muss, wie gut war das Gefühl auch für die Singles des Albums. Also ich meine, man erkennt das Hitpotenzial ganz klar von dem, aber dennoch hat er so ein paar Aufbaueigenheiten, die jetzt nicht eindeutig erste Albumsingle schreien irgendwie. Also mit dem Sample, was sich da erstmal völlig solo entfaltet, bevor man Drums oder ihre Stimme hört und überhaupt weiß, in welche Richtung das musikalisch geht. Also finde ich nach wie vor sehr spannend an dem Song, dass dieses Bläser-Sample nicht unbedingt das repräsentiert, wie sich der restliche Song anfühlt. Also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber selbst so beim zigsten Mal hören, denke ich mir jedes Mal, ja, spannend, dass das dann Teil von Schwarze SUVs ist irgendwie, weil das ist noch voll so ein bisschen so ein Abschied- oder Aufbruchsstimmungs-Vibe, und der Rest ist dann so richtig bedrückend, dark, episch, Paukenschlag, erdrückend fast schon. Und das passt irgendwie zusammen trotzdem und zeichnet halt diese Verzweiflung zwischen Liebe, Verlust von Liebe, sich nicht binden wollen, nicht binden können, Liebe suchen, aber sich auch nicht bereit dafür und zu jung fühlen. Wirklich jede Zeile, die sie bringt, zahlt auf dieses Gefühl ein. Also natürlich vor allem dieses ich bin zu jung für die Liebe, schrei ich aus dem Dach, was natürlich direkt so Coming-of-Age-Film-Assoziation auslöst und sich irgendwie gleichzeitig halt frei und verzweifelt anhört und anfühlt. Und ich glaube, das fasst den Song für mich am besten zusammen.
Ich fand das ganz spannend, weil also das ist auch halt der Track, den ich logischerweise dann als erstes gehört habe von dem Album. Und da muss ich mich jetzt im Nachhinein fragen, was war denn da mit mir los, dass ich da nicht direkt auf den Hype-Train aufgesprungen bin. Weil beim ersten, zweiten, dritten Mal hören dachte ich so, ja, der ist schon gut, aber vielleicht geht das Album doch wieder so ein bisschen an mir vorbei. Jetzt aber, wenn ich es auf dem Album als solches höre, funktioniert der Track wunderbar. Mhm. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem Intro, weil also das ist super geil, aber das stimmt schon, dass sich das so, es beißt sich nicht, aber es baut nicht auf irgendwas auf, sondern es vermittelt ein Gefühl und dann wechselt es in eine eigentlich recht andere Stimmung. Jetzt so beim mehrfachen Hören finde ich halt vor allem diesen C-Part, also ab da ist so viel, was so wenig bedeutet, ab dem Moment, was sich da nochmal aufbaut und wie dann am Ende nochmal diese Hook zelebriert wird, ganz zum Ende hin, richtig stark. Und hier auch dann nochmal das Lob eines Format-Album, weil ohne dieses Album hätte ich diesen Song wahrscheinlich nicht mehr wertgeschätzt oder er wäre einfach an mir vorbeigegangen auf Dauer, obwohl ich ihn ja gehört habe. Aber wenn man Sachen vernünftig in ein Album einbettet, was hier passiert ist, dann wirken die nochmal stärker. Und man schafft es halt einfach nicht, auf nur 3 Minuten eine Stimmung so krass zu erzeugen, dass die langanhaltend ist. Aber in einem Albumformat kann man das halt schon erzeugen. Und das hat sie an der Stelle wunderbar geschafft. Weil ich finde auch, auf vielen Albumstrukturen wäre das jetzt auch so Track 2 oder 3. Also halt die Lead-Single, die man dann da halt hinpackt. Und hier ist es halt einfach so Track 8 zwischen anderen Überbrettern. Und trotzdem funktioniert es halt so als eigenständiges, aber als auch Konzeptding. Schwarze SUVs rollen durch die Nacht.
Ich bin niemandem weh, ich will doch nicht spielen.
Und damit habe ich auch schon ein bisschen gespoilert, weil wenn etwas ein Überbrett zwischen anderen Überbrettern ist, dann ist ja der nächste Track auch ein Überbrett. Das gebrochene Glas mit Domitianer und Verifiziert.
Crazy.
Das ist crazy. Also das ist natürlich auch wie für uns gemacht. Mit Verifiziert haben wir zwei Alben schon besprochen, beziehungsweise EP und Album. Domitianer haben wir auch schon mehrfach irgendwie auf Festivals gesehen und drüber geredet, wie toll wir die finden. Wenn man sich so die Kombination durchliest, also ich war mir schon sehr sicher, okay, das könnte mir gut gefallen. Mhm. Aber wie sie es dann machen, also das ist ja wirklich meisterlich. Wer wie viel Platz bekommt auf dem Track, wer wann kommt, wie wer einsteigt. Also ich gerate in Schwärmen bei dem Ding. Weil erstmal liefert halt Paula eine wunderbare Grundstimmung für alles, was da so kommt. Inhaltlich halt auch passend zu den anderen beiden, wo man auch denkt, also die sind ja auch von den Thematiken und von so Gefühlsbeschreibungen sind die ja recht nah aneinander. Vielleicht Domitianer noch am weitesten weg, aber nur genretechnisch. Mhm. Aber trotzdem nicht so weit weg. Also sie ist ja immer eng verbunden mit Rap auch. Und wenn dann Domitianer reinkommt und diesen Flow auspackt, der halt so ganz anders ist als das, was Paula vorher gemacht hat, aber so gut da reinpasst. Ganz, ganz starker Moment. Und das bleibt ja dann trotzdem nicht dabei, sondern führt dann weiter zu anderen Domitianer-artigen Rhythmen und Melodien, die auch immer gut funktionieren.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, okay, und jetzt, wie kommt denn jetzt Veri rein? Was macht sie denn jetzt noch? Und dann kommt sie da reingesungen und es ist so angenehm und es klingt so logisch, dass Domitianer die Mitte bildet und nicht Paula und Veri sich abwechseln, sondern die quasi so das Verbindungsglied ist zwischen den beiden. So, so stark und Verifiziert schafft es halt mit ihrer Stimme nochmal was dem Song hinzuzufügen, was vorher quasi schon von Paula gesungen worden ist, aber nochmal auf einer anderen Ebene das Ganze erzählt. Und dann kommt ja auch dieser Flow von Veri, der auch so sich so einen eigenen Weg bahnt in diesen Song. Weil das ist nicht zwingend das, was man erwartet an einem Flow, der auf diese Art von Beat dann funktioniert. Aber das ist ja das, was wir auch sehr an ihr mögen, dass sie so eine, also sowas Verträumtes in ihrer Stimme hat, aber auch in ihren Flows. Und das ist halt genau dieser eine Flow, der ist total so in sich selbst gekehrt. So, man macht eigentlich so sein eigenes Ding und irgendwie passt es trotzdem in das Gesamtwerk rein. Mhm. Also absolutes Highlight auf dem Album. Von allen drei perfekt abgeliefert.
Wie du sagst, die Kombi ist halt auf uns zugeschnitten irgendwie. Ich habe, als ich so die ersten Tracklist-Leaks gesehen habe, war ich schon so, ey, das wird scheppern, so. Ohne mich da jetzt in so eine coole Sondersituation zu bringen, aber alle waren so, boah, Trettmann oder so, diese Straßenrap-Ecke war natürlich so, war es Lucius drauf und so. Und ich war so, Domitianer und Veri ohne Hartmann auf einmal. Da war ich sehr gehypt. Und dann, ich stimme dir zu, aber ich finde, es ist trotzdem, ist der Song anders geworden, als ich das erwartet habe. Also es ist irgendwie, wie er zusammengesetzt ist, das komplett logisch und auch, dass diese Kombi aus den dreien funktioniert. Und ich mag das alles sehr gerne, aber irgendwie fühlt er sich anders an, als ich jetzt in der Tracklist gelesen habe, dass die drei auf einem Song sind, der so heißt. Also irgendwie geht der, glaube ich, einfach mehr nach vorne, als ich gedacht habe irgendwie. Aber es hätte auch sein können, dass Paula und Veri so einen sehr melancholischen Slowbanger machen. Und vielleicht ist es dann auch einfach der Domitianer-Anteil, der das Ding nach vorne geschoben hat. Aber ich mag einfach sehr gern, dass der sich erstens so viel Zeit für das Intro lässt. Also 40 Sekunden, das ist ja schon der TikTok-Tod. Diese sprinkelnden Synthesizer und auch diesen Bass so stehen lassen und diese Vocal-Line-Mischung, die sich auch wieder so ein bisschen 07 O'Shake-ig anfühlt. Und dann kommt halt dieser rappige Paula Hartmann-Part, der auch mittendrin so diesen Drop hat, so ein bisschen mit diesen einsetzenden, ragenden Synthesizern und dann noch mehr Eskalation und Turn-Up und das schaukelt sich so ein bisschen hoch auf mehr Ekstase, ich will vergessen, Party-Setting. Und das ist ja auch die perfekte Brücke zu Domitianer. Also irgendwie, du hast es jetzt so vom Aufbau der drei beschrieben, aber ich finde auch so inhaltlich geht das irgendwie so ganz gut über, dass vor ihr noch mehr Eskalation dazu kommt. Und ich mag bei ihr am meisten, das meintest du bestimmt auch, wenn sie mit ihrer Stimme noch höher geht, zu dieser systematisch verlieben ist dein Kink-Line, was auch ihre stärkste Line ist und was auch wieder in dieses on-off sich von einer Sache in die nächste Flüchten-Thematik vom Album halt ganz gut passt. Und dass Veri quasi die gleiche Hook nochmal macht, gefällt mir auch echt gut. Und dann quasi ein bisschen das Outro des Songs ist auch wieder mit typischen Bildern. Also dieses, ich weiß, dass du mich nie vergisst, dein Bild am Handy, es zerbricht. Also auch wieder dieses Kaputte mit dem Digitalen vermischt, was wir bei dieser Review hier auch schon erwähnt hatten. Also gefällt mir. Es kommen halt alle, also Elemente von allen drei Artists, die ich sehr mag, vor. und trotzdem, wie gesagt, hätte ich es irgendwie ein bisschen anders erwartet, aber dass der Song nach vorne geht, so wie es ist, ist auch cool geworden. Wo man allerdings genau das bekommt, was draufsteht, ist bei der nächsten Kombination mit Trettmann auf Atlantis. Die beiden haben ja schon auf seinem Album zusammengearbeitet, das hat gut gepasst und genauso ist es auch hier, aber halt weniger überraschend oder herausfordernd als jetzt der letzte Song. Also es geht um zwei sich entfremdende oder schon entfremdet habende Personen mit ganz vielen zerstörten Metaphern. Man heult sich leer, man heult sich voll, man geht unter, ist wie ausgespuckt, ist weit fort, alles blau, seit du gegangen bist, also alles irgendwie zu Distanz, Wasser, Atlantis, Trauer, geht gut auf, klingt musikalisch einfach sehr bittersweet, aber auch von Anfang an halt wie ein Instrumental, auf dem man sich Trettmann vorstellen würde. Also ich wusste ja, dass das Feature kommt und dann, als ich es erste Mal gehört habe, das Album, war ich so, da muss ja Trettmann dann drauf sein und dann war das auch so. Dementsprechend, der funktioniert für mich, hat halt auch diese sehr poppigen Ohrwurm-Momente, aber mehr halt das als jetzt irgendwie textliche Tiefe. Also die Hook geht mir mega gut rein. Momente wie Trettmanns Einstieg mit dem Tief, Tief, tiefer als Atlantis. Mega. Oder halt wie ihre Stimmen so im Outro verschmelzen, wenn sie so harmonieren. Mega gut, höre ich sehr gerne, aber ist jetzt auch kein Riesenhighlight für mich.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich höre den schon gerne. Ich glaube, ich bin da sogar noch ein bisschen insgesamt negativer eingestellt als du. Ich höre den gerne, der ist nicht schlecht, aber der lässt mich schon recht kalt, was natürlich dann thematisch dann doch irgendwie komisch ist, weil der soll ja eben tief gehen. Das tut er bei mir persönlich jetzt nicht. Ich weiß nicht genau, wieso. Also ich habe mich jetzt schon lange gefragt, woran das liegt, dass mir der dann so egal ist. Also Trettmann macht ja das, was man von Trettmann auch mag. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie was ausprobiert, was man nicht kennt. Mhm. Aber ich glaube, der ist so berechnend an vielen Ecken, dass es mich halt ja dadurch nicht bekommen hat. Weil zum Beispiel beim Track davor, da wurde ich ja dann an ein paar Stellen überrascht, aber es war logisch, was passiert. Und hier wurde ich halt nicht überrascht, aber es war trotzdem logisch, was passiert. Und vielleicht reicht mir das halt auf dem Album nicht, weil an so vielen anderen Ecken, das irgendwie so ein bisschen ausgereifter war und ein bisschen besser verbunden war. Und vielleicht ist aber auch die Atlantis-Metapher, weil die ja wirklich jetzt auf vielen Alben schon irgendwie verarbeitet worden ist. Ja, aber ja, mehr habe ich zu dem Track eigentlich nicht zu sagen. Ich weiß aber, dass der sehr gut ankommt, ganz generell. Und ich kann das auch verstehen, aber ich gehe da nicht mit. Aber dafür gehe ich dann bei Sag was. Mm. Da gehe ich mit, weil ich glaube, den mögen auch sehr, sehr viele, zusammen mit Tilo. Also ist jetzt nicht, dass ich Tilo nicht mag, aber ich habe keine große Verbindung zu ihm. Das, was ich immer gehört habe, also ich weiß, dass der immer auf dem Heroes Festival war, wo ich auch war. Ich war nur nie da. Mm. Aber ich bin ab und zu mal so beim Durchlaufen, habe ich mir so ein, zwei Tracks angehört und dachte mir immer, das ist schon eigentlich ganz geil. Also der kann das ja schon, also das ist schon nicht schlecht. Aber es war nie so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt genau was für mich. Da muss ich jetzt noch tiefer reindiggen. Aber an der Stelle, nach dem ersten Mal diesen Song hören, war ich so, okay, das hat mich jetzt echt berührt. Und zwar auch nicht nur, weil die Thematik irgendwie krass ist und dieses Hoffende, okay, jetzt ist die letzte Chance, jetzt muss was gesagt werden, wenn jetzt nicht, dann ist vorbei. Und zwar dann für immer. Aber auch gleichzeitig diese Beschreibung von diesen sehr ungesunden Relationen zwischen zwei Menschen und auch dieses, also man wird verletzt von der Person, aber die möchte, dass man eigentlich andersrum denen hilft, was natürlich super ungesund ist, wenn es nur so ein einseitiges Verletzen ist und man nicht dann quasi das die Entschuldigung abwarten kann, sondern selber da sich drum kümmern muss, dass die andere Person geheilt wird. Das klingt natürlich schon vom Prinzip her sehr ungesund und das wird hier sehr sehr eindrücklich halt einfach besungen von Paula schon, weil die Stimmung mit diesem Beat und diesem fast schon orchestralen im Hintergrund unfassbar gut. Und wenn man denkt, jetzt bin ich schon, also die Tränchen sind schon langsam im Auge bereit zu fließen und dann kommt Tilo rein und ergänzt den Refrain erstmal nur so ein bisschen und dann immer mehr. Und dann haut er einen Part raus, den ich so nicht erwartet hätte, weil der ist so on point. Da ist keine Line zu viel, da ist so viel Variation in den Flows drin, in den Betonungen drin, aber auch nicht nur, weil er kann, sondern auch, weil es zum Moment passt. Also die Flows passen sich dem Inhalt an der jeweiligen Zeile und das finde ich halt besonders gut. Weil, also klar, es gibt viele Rapper, die einfach mal den Flow wechseln innerhalb eines Parts, das sollte man machen, ist auf jeden Fall immer catchy. Aber hier habe ich das Gefühl, die Thematik und die Emotionen, die durch auch diese Wechsel in der Stimme und so erzeugt werden, die verstärken noch das, was gesagt wird und die verstärken diese Gesamtstimmung des Tracks. Und es ist ein absolutes Highlight und ich finde es krass, was da in dieser was aus dieser Kombination geworden ist. Und ich weiß nicht, wer da wen befeuert hat oder ob die sich gegenseitig gesteigert haben oder wie auch immer das möglich war, aber das ist so on point und so, wer da nicht mitgenommen ist, der braucht auch gar nicht den Rest nicht hören, weil viel emotionaler wird's nicht.
Ja, es war bei mir auch so die erste Single, die mich halt komplett riesen überrascht hat. Also zum einen halt, weil ich die Kombi nicht kommen sehen habe, aber auch, wie gut das funktioniert. Also nicht, weil ich ihm oder den beiden in der Kombi das nicht zugetraut hätte, sondern weil ich vorher jetzt von einem Tilo-Part noch nie so ehrlich gerührt war. Also ich habe ihn auf dem Heroes-Festival gesehen, wo ich da war und wo er auch echt sympathisch war. Also er hat so erzählt, dass das so seine zweite Show überhaupt ist, die er halt sober spielt und das Publikum war halt total supportend und irgendwie dachte ich so, ey, das ist irgendwie, klar, so ein bisschen Rockstar-Popstar-Klischee, aber vielleicht findet unsere Rap-Generation oder das ist ja schon eine unter uns, Rap-Generation, der irgendwie so einen besseren Umgang damit, so als entweder Drogenmissbrauch zu glorifizieren oder so ums Eck zu glorifizieren und das Kaputtsein zu glorifizieren. Und da ist dieser Song für mich so ein Step in die richtige Richtung. Also gerade durch diesen Perspektivwechsel auch, dass Paula über jemand anderen schreibt, der in ihrem Leben quasi Stück für Stück sein Leben an die Wand fährt, obwohl man halt immer und immer wieder versucht, gegenzusteuern oder denkt, es klappt diesmal oder sich gegenseitig abfuckt und Ultimaten stellt, wenn das der richtige Plural ist. Und eben Tilo, der das halt aus seiner Perspektive verpackt und selbst sehr viel mit Sucht struggelt und halt diese zurückgenommene Plattform, die das Instrumental den beiden bietet, mag ich sehr. Die Wortwahl von beiden ist sehr on point für die jeweilige Perspektive, die sie halt vermitteln wollen. Und vor allem halt vokal geht das mega auf. Also halt Paulas zarte Main-Vocals, aber auch diese immer verzerrten, komischen Vocals im Hintergrund und halt so Tilos raue, ausbrechende Stimme setzt er genau richtig ein und halt auch für mich mit die größte Überraschung, wenn die halt harmonizen, klingt das auch super. Also da kommt sehr viel zusammen, was mich da sehr berührt hat, auch mit dem krassen Video dazu und auch live, als Tilo in Hannover plötzlich als Special Guest auf dieser Brücke über der Bühne stand. Also irgendwie sehr viele tolle Momente verknüpft mit dem Song.
Und was den Track auch besonders geil macht, sind die jeweiligen Perspektiven, weil es wäre naheliegend, dass sie sich quasi gegenseitig besingen und diese zwei Seiten von einer Konstellation besingen, aber die haben ja unterschiedliche Geschichten, die aber dieselbe Grundthematik haben, was das Ganze ja noch dramatischer macht, weil es dann eben, also es gibt nicht diese zwei Seiten, die man sieht, sondern man bekommt zwei jeweils Seiten von quasi von insgesamt vier Seiten, die es geben könnte. Ich finde, das macht das irgendwie noch dramatischer, weil die sich ja dann trotzdem im Refrain treffen und dasselbe Grundproblem haben, aber es gibt nicht diesen Lösungsansatz, weil man dann irgendwie beide Seiten sieht, sondern man kriegt einfach so ein breites Bild von dieser, von diesem Gesamtproblem, was irgendwie, ich finde, das macht das nochmal ein bisschen drastischer.
Ja.
Drastisch wird es auch auf Kleine Feuer, auf dem Titeltrack. Wow. Der doch überraschend angriffslustig ist, finde ich. Also ich finde das echt, das war so ein Überraschungsmoment auf dem Album, weil diese Kleinen Feuer könnten ja auch so kleine Problemherde in ihrem Leben sein, die da beschrieben werden, die ganze Zeit oder in ihrem vergangenen Leben oder was auch immer. Aber diese kleinen Feuer sind auch so kleine Zündeleien, die sie selber startet und wo sie auch so ein bisschen gegen die Industrie shootet, wenn man das so sagen kann. Es werden jetzt keine Namen genannt, aber generell, wenn der Release-Freitag zugemüllt wird und sie das sagt, das ist schon, also mich hat das schon gut unterhalten. Und was dann aber da auch ja noch passiert, ist dieses Bitte sucht mir einen Betreuer.
Mm.
Und dann auch das als Adlib noch, was so unter die Haut geht. Ja, weil das ist eigentlich so ein cooles, rappiges Adlib, aber halt zu so einer sehr harten Zeile und fast schon so einem, ey, helft mir mal bitte.
Ja.
Ich finde es krass, weil da durch solche Momente wird dieses Gefühl des Albums von, ja, irgendwie, ich bin hier in so einem Level drin und ich agiere irgendwie in so einer chaotischen Welt. Aber eigentlich bräuchte ich auch mal irgendwie nochmal so einen Support oder Sachen sind nicht ausgesprochen und so. Das kommt selbst hier dann halt auf so einem angriffslustigen Battle-Rap-Track rüber.
Ja.
Dass das jetzt auch der Titeltrack ist, finde ich fast schon komisch, weil der schon sehr weit weg ist von allem, was sonst so auf dem Album passiert. Also ich wurde etwas irritiert, Es stört mich aber nicht.
Ja.
Und was hier noch sehr, sehr geil ist, es gab ja schon recht zu Beginn des Albums dieses ich bin am Steuer und ich weiß aber nicht, niemand hat mir gesagt, wie man fährt.
Ja.
Genau. Und hier ist die am Steuer und sagt, Loser, wer jetzt bremst. Und das ist ja voll die Progression innerhalb des Albums. Ist das nicht Wahnsinn? Ja. Also da sind natürlich Kleinigkeiten, das kann auch einfach random sein, dass es einfach zweimal eine Steuermetapher verwendet wurde. Aber ich glaube, das ist kein Zufall und ich finde das, ja, der Wechsel von der Perspektive irgendwie, das ist ganz geil.
Ja, ich war auch überrascht davon, wie nach vorne und austeilend der ist. Ich muss sagen, ein bisschen strange finde ich diese, keine Ahnung, von den Trends-Line, weil, also, vielleicht kann man es so drehen, dass man sagt, sie ist der Trend, sie ist der Moment. Es ist schon ein bisschen Quatsch, so von der ganzen Ästhetik und wie sie inszeniert wird, wie sie sich inszeniert, wie das Album inszeniert ist. Also sonst würde sie nicht diese erste größere Tour in dem Maße ausverkaufen, wie sie es getan hat, wenn sie nicht auch ein bisschen Ahnung von den Trends hätte. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine geile edgy Line für so einen austeilenden Track. Aber das musste ich kurz erwähnt haben.
Nee, guter Punkt, wirklich.
Ja, ansonsten auch sehr tolle Lines dabei. Diese Schrottwichteln bei Release-Line, gute Wortwahl auch einfach. Dieses Feuerlegen, wie du gesagt hast, als jetzt teile ich aus, jetzt zündele ich rum, aber auch wieder verbunden mit ihrer Märchenüberwelt, mit dem Mädchen mit dem Streichholz und diesen Märchenanleihen, die sie ja seit dem ersten Projekt durchzieht, ist auch wieder so ein geiler Universum-Building-Moment. Und auch da wieder fand ich es live einen geilen Moment, weil sie mit dem reingekommen ist, aber so anteasend, also nur ich Feuer und dann knallt es einmal so und dann kommt die Liebe ist tot und dann später quasi nochmal den kompletten Song performt. Also das ist auch irgendwie geile Idee auf der kleine Feuertour zum kleinen Feueralbum. Deswegen ja, geiler Gegensatz aus austeilen und gleichzeitig aber auch die Verletzlichkeit zeigen. Ich leg keine Feuer auf, keine Ahnung von den Trends. Letztes Album, kleiner Spoiler. Bitte sucht mir einen Betreuer.
Bitte sucht mir einen Betreuer. Und dann sind wir schon beim offiziellen Finale Snoopy. Der geht musikalisch auch wieder so leicht andere Wege, weil hier die Melodien sehr lang gezogen sind und auch sehr, sehr breit abgemischt. So das Ganze, das umarmt einen richtig. Und das, wir hatten hier auch viele so kalte Momente, aber da wird es dann nochmal so, ja, es ist halt dieses, ey, komm mal nach Hause, du hast jetzt genug erlebt, finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Bild. Irgendwie kommt mir die Melodie sehr bekannt vor, von diesem komm endlich nach Hause. Ich weiß so ehrlich gesagt nicht genau, woran es mich erinnert. Also ich habe da so Gold Roger Assoziationen, aber ob das jetzt, aber ob das jetzt wirklich die Quelle dieser Melodie ist, ich weiß es nicht.
Glaube ich nicht, aber es geht auch um einen Hund und er soll auch nach Hause kommen, weil er genug gespielt hat.
Stimmt, stimmt. Und das schönste Bild auf diesem Track für mich ist die Oma hinter der Fensterbank. Ich weiß nicht, wieso das in mir ausgelöst hat, aber ich finde dieses, jetzt ganz groß gesprochen, ne, aber da ist so eine andere Generation an Frau, die wahrscheinlich auch um 5 Uhr morgens wach ist, aber einfach nur altersbedingt, weil man eben ab irgendeinem Alter, wieso auch immer, sehr früh wach wird. Da graust es mir jetzt schon vor. Und im selben Moment kommt halt Paula als junge Frau nach Hause, irgendwie in ihren 20 plus Jahren, die sie da halt in dieser Zeitspanne erzählt. Und da ist irgendwie so eine Verbindung in meinem Kopf zwischen diesen zwei Menschen. Mhm. Weil man weiß nicht, was diese Oma erlebt hat, ob die in ihren 20ern ähnlich, also wahrscheinlich in anderen Autos und wahrscheinlich auch in anderen Umständen. Aber es wird ähnliche Erfahrungen gegeben haben oder zumindest ist das möglich. Und diese Verbindung zwischen den beiden, dann gleichzeitig dieses komm endlich nach Hause, was ja auch so Familie ist. Es ist nicht diese Oma, aber es ist halt die Familie, die das wahrscheinlich sagt oder Freunde oder wie auch immer. Und dieses, weil sie ja auch die quasi ein Leben lang werden Enttäuschungen ausgetauscht. Also nicht nur jetzt gerade in diesen meinen 20ern oder so, sondern wirklich ein Leben lang und dann halt diese Verbindung zur Familie, zur Oma. Irgendwie ergibt das für mich Sinn und macht ein schönes Bild und ist natürlich auch der perfekte Ausstieg aus diesem Szenario von diesem, wir sind nachts wach und am Ende geht's immer nach Hause, so ist es. Und das hat sie ganz schön eingefangen in diesem dann doch recht warmen Ausstieg aus dem Album.
Ja, ich bin einfach auf allen Ebenen mit dem zufrieden, wie der das Album zu Ende führt. Also vom Anfang an, wie ihr Stimmeinsatz sie so am Anfang so hauchdünn zum Zerschneiden, hauchdünn sich so an diese Synthesizer schmiegt, dieses Bild der isolierten Stadt, Nachbarschaft und Umgebung, hat man halt im Kern schon ganz, ganz oft erzählt bekommen, aber auf die Weise, wie sie es macht, höre ich mir das immer und immer wieder gerne an. Also wie sie über dem Nebel der Stadt zu schweben scheint, das am Joint ziehen wird so der glühende Rubin, der Mond, der sich in den Bäumen des Parks verhakt, so da weiß man schon, auf welchem Level von schöner und immer, immer schöner werden Beschreibungen man so agiert. Und wenn ihre Stimme dann präsenter wird plötzlich und mehr da ist, da habe ich schon so den ersten Gänsehautschauer. Und dann halt dieses super sweete Snoopy-Bild, das man auch so direkt vor Augen hat, wie sie mit dem Rücken auf dem Dach liegt, was auch live, mehr Details dazu hört ihr in unserer aktuellen Vorgesprächfolge, wenn ihr uns auf Patreon oder bei Steady supportet, wie sie quasi da so auf der Mitte ihrer Bühne liegt, das Licht so ganz runtergefahren auf so einen dunklen Sternenhintergrund und sie liegt quasi mit dem Rücken auf der Brücke, die über ihre Bühne führt und singt den Song. Ganz toller Moment live und aber halt auch auf dem Song, wie so alles nochmal an ihr vorbeizieht, was sie so erlebt hat. Und natürlich bringt diese Snoopy-Referenz auch nochmal so was Unschuldiges, so eine kindliche Referenz rein, was diesen ganzen Coming of Age mit dem Erwachsenwerden klarkommen Charakter des Albums auch nochmal unterstreicht. Und dann droppt halt nochmal diese himmlische Hook, wo mich jedes Mal schon dieses kurz an dich gedacht so sofort hat. Das ist auch nochmal ein Riesenohrwurm, der auch davon lebt, so wie zart ihre Stimme vor diesem großen, dröhnenden, bassigen Backdrop klingt und da trotzdem so durchsticht. Und auch da sind wieder so ganz viele kleine Vocalspielereien im Hintergrund versteckt. Also wirklich so was Aufsteigendes, Himmlisches hat der und trotzdem halt so was Aufatmendes irgendwie. Und es wird ja auch ein erster Tag nach dir erwähnt, also irgendwie eine Zeit, die wegen einer anderen Person scheiße war, die damit verbunden ist. Und dann auch nochmal so dieses finale Outro mit der grauen Maus, was auch wieder so eine märchenhafte Erzählung hat und auch wieder so den Link zu bisherigen Projekten herstellt. Also ganz, ganz toller Schluss.
Ja, dann würde ich jetzt noch kurz erwähnen, bevor wir zum Fazit kommen, dass ja auch noch zwei weitere Tracks erschienen sind, auch mit hochkarätigen Features. Also Korrekt. Einer mit Simba und einer mit Mako. Die passen schon gut ins Album rein, aber ich finde es auch irgendwie gut, dass die so quasi abgesondert nachher gekommen sind, weil es hat nichts gefehlt. Also Ududak und Sorgen beispielsweise ist ein guter Track und ich finde es auch krass, dass Simba da mal wieder einen wirklich sehr soliden Part rausgehauen hat, weil ich schon das Gefühl hatte, es gab jetzt schon den einen oder anderen Track, wo ach ja, wir müssen noch einen Part machen für die Hook, okay, dann mache ich nochmal irgendwas. Das kommt mir jetzt hier nicht so vor, also sie hat auf jeden Fall bei beiden wieder gut rausgekitzelt, was drin war. Aber viel mehr habe ich eigentlich zu denen nicht zu sagen. Die sind halt auch beide sehr gut. Aber das ist auch irgendwie logisch bei den Features. Also gerade auch Mako, der liefert ja eh gerade als Feature-Gast immer sehr stark ab.
Ja, sie hat sie auch beide performt jetzt auf der Tour. Und da hat man auf jeden Fall schon gemerkt, dass der mit Simba schon hittige Sphären erreicht hat, weil der auch wirklich sehr, sehr krass mitgesungen wurde. Und das ist so eine sehr schöne Melodie. Und das war dann auch live eine geile Idee. Da war quasi dahinter so eine Häuserfassade. Und dann sieht man quasi so Simba hinter dem Fenster als Schatten-Silhouette so den Song performen. Geile Idee. Einfach alles super ästhetisch durchgestylt. Und genau, und den Mako-Song, der war, glaube ich, auf der Vinyl schon drauf oder so, als quasi so Bonus auf der Vinyl. Deswegen manche Leute kannten ihn schon, aber den fand ich auch also sehr gut. Ne? Wie du sagst, Mako, der hat eigentlich, ich habe jetzt noch nie einen schlechten Mako-Song gehört und da war ich auch so, ach guck mal, der Mako. Aber der hat jetzt auch nichts, wie du sagst, der jetzt so dem Album gefehlt hat. Deswegen haben wir auch da knallhart konservativ geendet, wo das ursprüngliche Album aufhört.
Konservativ finde ich auch einen schönen Begriff für diesen harten Cut und den machen wir jetzt auch, denn jetzt wird erstmal nochmal kurz erwähnt. Ihr könnt uns finanziell unterstützen und das hilft uns auch tatsächlich sehr, weil das ja ein sehr zeitintensives Projekt ist, was wir irgendwie versuchen, zwischen andere Sachen zu quetschen und je finanziell unabhängiger wir werden, desto einfacher ist es, das zu machen. Ist natürlich noch ein sehr weiter Weg, aber ihr könnt dabei helfen und zwar schon ab 2 Euro auf Patreon oder ab 3 Euro auf Steady. Nach oben ist natürlich offen. Ihr bekommt dafür aber auch was und zwar noch mehr Laberei von uns und zwar zu aktuellen Alben, zu Konzerten, zu Filmen, die wir gesehen haben, zu den Oscars. Wenn beim ESC ein Skandal war, dann reden wir da natürlich auch drüber. Das sogenannte Vorgespräch, was immer vor den Folgen aufgenommen wird, das gibt es dann exklusiv auf Steady und Patreon. Und ihr könnt auch mal, wenn ihr mal so luschern wollt, könnt ihr auch mal gucken, was auf unserem Kanal ist. Denn da kann man jetzt auch mal so ein bisschen reinhören. Aber da, also so viel sei verraten, wir reden noch sehr viel länger als diese Anfangszeit. Mhm. Das ist wohl Krankheit dieses Podcasts, dass wir hier auch schon wieder bei fast einer Stunde sind. Und es ist ja noch ein bisschen, denn wir haben ja noch gar kein Fazit gezogen. Ich steig mal ein. Man hat es, glaube ich, gemerkt, ich hatte wirklich nicht viel zu kritisieren. Ich glaube, es gibt einen einzigen Track, der mir relativ egal ist, und das ist Atlantis. Mhm. Und der ist auch gut. Ich finde das vom Klangbild unfassbar rund. Ich mag sehr, wie produziert worden ist, dass nicht immer auf die, okay, wir sind jetzt hier der große Artist, wir müssen jetzt den und den großen Moment machen, sondern gerade im Kleinen ihrer Stimme und auch in der Etablierung ihrer Stimme auf den Tracks durch eben dieses, wir bauen was auf, dann reißen wir den Beat komplett ein, damit sie einsteigen kann, nur mit Stimme, und dann bauen wir wieder auf. Solche Momente gefallen mir sehr gut. Ich meine da mittlerweile Muster zu erkennen, und die funktionieren sehr gut. Alle Features sind toll. Mhm. Auch das Trettmann-Feature ist ein gutes Feature, aber halt vor allem halt verifiziert, Domitiana, Levin Liam gefällt mir richtig, richtig gut. Yeah. Und Tilo halt mit einem der besten Parts, die ich je von ihm gehört habe, aber das Ganze wäre natürlich nicht tragfähig, wenn Paula Hartmann nicht wirklich an jeder Ecke irgendeine schöne Formulierung findet, irgendeine schöne Harmonie findet, ja, Refrains aus dem Hut zaubert, die ich so nicht erwartet hätte, ja, und dann trotzdem ja so lange an den Tracks schraubt, dass wirklich in jeden 10 Sekunden irgendwas zu finden ist, die, mhm, auf diesem Track stattfinden, und das halt auf Albumlänge, was mich dann doch zu einem Fan gemacht hat von einer Künstlerin, die ich ja schon lange theoretisch kenne, also zumindest seitdem, also sie war ja schon hyped auch nach dem letzten Album, ja, aber jetzt für mich nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Und weil du das irgendwann erwähnt hattest in der Folge, so von wegen, es klingt an ein paar Ecken gleich. Ich würde sagen, es klingt eher einfach organisch für ein Album, aber ich wäre auch cool damit, wenn das nächste Album dann wieder einen Step in irgendeine Richtung macht. Mhm. Weil ich glaube, jetzt nochmal so diese Zeitspanne an Tageszeit und dieses Erlebnis in der Zeit, mhm, das ist, glaube ich, jetzt für mich durch. Weil sie ist jetzt zu Hause und jetzt bin ich gespannt, was dann kommt. Aber für das Album als ein Werk, mhm, finde ich das ja sehr, sehr schön. Und ich mag das, wenn ich ein Cover sehe und direkt so einen Sound im Ohr, ja, habe, weil ich denke, ja, das war die und die Phase. Da klang das so und trotzdem ist ja Variation auf dem Album. Also wirklich ein richtig starkes Ding, und ich bin sehr froh, dass wir das besprochen haben, weil das wird wahrscheinlich auch am Jahresende noch in irgendeiner Form bei uns stattfinden. Und es ist immer schön zu sagen, hey, da haben wir übrigens eine Folge zugemacht.
Ja, ich finde auch gut, dass wir das auf jeden Fall noch besprochen haben. Es ist ein super rundes Gesamtprojekt, so, also sowohl musikalisch, wie du sagst, total organisch miteinander verwoben, überall ganz viele kleine Momente versteckt, was ihre Stimmspielereien angeht, was Produktion angeht, was ihre, also generell ihre Vocals kommen einfach mir hier noch viel krasser hervorgehoben vor als auf vorigen Songs. Vielleicht ist auch einfach halt eine gewöhnliche, starke Weiterentwicklung einer eh schon gesegneten Newcomerin, und halt auch, wie sie das live, ich habe ja hier und da immer mal den Live-Gedanken dazu gebracht, aber halt live noch andere Harmonien gefunden hat und andere Pockets, wo man war, ja klar, natürlich klingt das so auch geil, und aber, also deswegen vocal-technisch absolut auf dem Top ihres Games, alle Features liefern ab, und ja, einfach ein sehr rundes Ding, auch optisch, die Videos, wie die Tour inszeniert war, wie dieses Schwarz-Weiß-Motiv auftaucht immer wieder, wie die Single-Cover alle zusammenhängend designt sind, also das stimmt einfach sehr viel. Die paar kleinen Sachen, die ich zu kritisieren hatte, hatte ich genannt, aber ganz, ganz viele Highlights auf dem Album, und auch, weil wir jetzt über alle Songs geredet haben, auch einfach eine geile Experience, das Ding zu hören, und man hat halt in 40 Minuten das Gefühl, eine übelste Reise mitzumachen und ganz viele tolle Highlight-Momente auf dem Weg zu erleben.
So, damit sind wir durch für heute. Und weil auch wir, ähnlich wie Paula Hartmann, keine Ahnung von den Trends haben, müsst ihr uns da helfen, indem ihr das hier liked, uns folgt und kommentiert, damit irgendwie dieser Algo gepusht wird und Leute mitbekommen, ach, da gibt's ein Album-Review zu dem Album. Ja. Hör ich doch mal rein. Also da helft ihr uns tatsächlich immer sehr, indem ihr einfach interagiert mit uns. Und das machen ja auch schon sehr viele und das macht immer sehr viel Spaß. Also danke auch an der Stelle und danke an alle, die uns auch finanziell unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.